bin jetzt hier, glaube ich, als Vertreter der Technologiefraktion, als Informatiker von Haus aus. Und wie man im Titel sieht, das war jetzt noch der erste Wurf, wo ich mir gedacht habe, Potenziale von semantischen Technologien. Genau. Ich will ja nicht nur auf der Titelfolie bleiben. Potenziale von semantischen Technologien rauszustellen, zu erklären, wofür Ontologien alles gut sind und vielleicht zu erklären, wie wo die Ontologien alle herkommen können. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich interessiert es ja niemanden, weil eigentlich sollten diese ganzen Dinge im Hintergrund bleiben. Und eigentlich interessiert die Leute, was man damit machen kann. Und deswegen habe ich jetzt versucht, aus meiner Perspektive mal rauszustellen, was Web 2.0 mit semantischen Technologien für Konsequenzen bieten kann und was aus meiner Perspektive Entwicklungslinien sind. Und der erste Schritt ist die N plus erste Definition oder die N plus erste Charakterisierung von Web 2.0. Ich habe es jetzt hier mal an den Anfang gestellt, weil das interessanterweise so ein Ergebnis war aus einer Diskussion, die wir mit 90 Studenten mal geführt haben, also eher so ein Bottom-up-Approach. Was empfinden die Leute als Web 2.0 und was ist es nicht? Viele Sachen waren dann von der Überschneidung relativ groß zu den allgemein üblichen Definitionen. Was rauskam, obwohl es Informatiker waren, war, es ist nichts Technologisches. Alles gab schon. Ansonsten hätte man beispielsweise auch Outlook Web Access als eine Web 2.0 Anwendung bezeichnen wollen, wo dann doch ein großes Widerstreben da war. Es ist eine neue Wahrnehmung. Also man nimmt das Web jetzt anders wahr. Der Nutzer steht im Vordergrund, die generierten Inhalte dürfte relativ straightforward für alle sein. Die soziale Interaktion steht im Vordergrund. Was aber dann auch noch herauskam, waren dann so Geschichten Integrationsthemen, leichtgewichtig. Ich kann relativ einfach Dinge verwenden, die andere zur Verfügung stellen. Ich kann eine Google Map produzieren, in die bestimmte Orte, die mir wichtig sind, eingetragen sind. Sei es von den WLAN-Hotspots, über irgendwelche Restaurants oder sonst irgendetwas. Ich kann da einfach ein Overlay machen. Ich kann solche Dinge tun. Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt war hier unten, die Sachen sollen einfach sein, Joy of Use, das war so ein wichtiges, es muss irgendwie cool, es muss irgendwie sexy sein. Ansonsten war doch ein großes Widerstreben, die ganze Sache als Web 2.0 zu bezeichnen. Dann ist es einfach eine Web-Anwendung, die technologisch vielleicht ganz raffiniert gemacht ist, aber die niemand als Web 2.0 bezeichnen würde. Konsequenzen. Ich habe jetzt versucht, das einfach mal plakativ in drei Thesen zu packen. Die erste ist ein bisschen sperriger. Wo ich dann einfach sage, momentan Portale sind für mich etwas, die bislang dazu dienten, Informationen zu bündeln, ein Informationsangebot zu strukturieren, aufzubauen und dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Und was ich denke, wohin sich Portale entwickeln werden und was auch ein bisschen gestern schon rauskam bei den einzelnen Vorstellungen, es geht nicht mehr so sehr um die Informationen in der Zukunft, sondern vielmehr um irgendwelche Dienste, um irgendwelche Werkzeuge, die zur Verfügung gestellt werden, damit andere etwas damit anfangen können, damit nämlich die Nutzer irgendetwas Informationen strukturieren können, weiterverbreiten können und das Ganze, die Plattform dient eigentlich nur noch zur Moderation dieser Prozesse, sowohl auf einer organisationalen Ebene als auch auf einer technischen Ebene. Komme ich aber noch ein bisschen ins Detail dazu. These 2 ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen provozierend, wie es da steht, Portale müssen auch in den Hintergrund treten können. Ich hatte auch mal eine Formulierung da, Portale müssen auch verschwinden können. War mir dann aber zu missverständlich, worum es mir eigentlich geht, dass wir uns davon verabschieden müssen in Zukunft, dass man sich ein Portal gibt, die Webadresse ein, geht dorthin, loggt sich ein und greift da auf die Services zu. Stattdessen findet der Zugriff von vielen unterschiedlichen Stellen aus statt, ohne dass man wahrnimmt, dass das letztlich ein Portal dahinter steht. Und das dritte, das ist die These, die sozusagen das Semantic Web oder diese semantischen Technologien repräsentieren. Wenn das alles funktionieren soll, dann müssen die Technologien auch ein bisschen mehr von der Domäne verstehen, in der sie genutzt werden. Und dieses bisschen mehr können halt semantische Technologien leisten, sodass eine gewisse Art von Maschinenverarbeitbarkeit an der Stelle entstehen kann. Aber jetzt gehe ich ein bisschen ins Detail. These 1, Portal als Moderator in Zukunft und auch als so ein Facilitator, wo versucht, zum einen Inhalte miteinander zusammenzubringen, aus unterschiedlichen Quellen besser zu vernetzen, weil eben das Vernetzen der eigentliche Mehrwert in den meisten Fällen ist. Und zum anderen gleichwertig daneben, das haben wir auch an dem Zeitbeispiel jetzt gesehen, neben den Inhalten stehen die Menschen mit im Vordergrund jetzt. Das ist nicht mehr zuerst die Inhalte und dann die Menschen, sondern das sind zwei gleichrangige Dinge, die auch miteinander hier an der Stelle vernetzt werden müssen. Dementsprechend müssen die Menschen auch sichtbar sein. Also dieser Trend des nicht mehr anonym auf irgendetwas zugreifen, der wird sich sicherlich verstärken, hat sicherlich seine Probleme, aber sehe ich als momentan unausweichlich und auch sehr von den Leuten wahrgenommen als ein sehr mehrwertstiftendes, identitätsstiftendes Merkmal. Und was können Portale da leisten? Zum einen, was sie momentan teilweise auch schon recht gut tun, sie stellen passive Mechanismen irgendwie bereit, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man gemeinsam an irgendetwas arbeiten kann, mit denen man Dinge teilen kann, wie Bewertungen beispielsweise, mit denen man Filtermechanismen teilen kann. Was in Zukunft viel stärker kommen wird, ist eine aktive Förderung. Dass man tatsächlich sagt, ich verlasse mich nicht nur darauf, was Benutzer tun, sondern versuche auch möglichst viel im Hintergrund, zumindest semi-automatisch zu tun, damit ich zusätzlichen Mehrwert schaffen kann und nicht mehr so sehr darauf mich zurückziehen muss, was von anderen getan wird. Auch Community-Bildung aktiv eingreifen und sagen, hier gibt es Leute mit ähnlichen Interessen, um damit zu ermöglichen, dass Leute miteinander in Kontakt kommen, die anders vielleicht später oder überhaupt nicht in Kontakt gekommen wären. Also zu versuchen, hier Community-bildende Maßnahmen aktiv zu unterstützen. These 2, das ist das mit dem Verschwinden der Portale. Was damit gemeint ist, ist, die ganzen Portale müssen nicht mehr als Fremdkörper irgendwie, das ist ein Angebot, zu dem ich hingehe, sondern umgekehrt, die Angebote müssen in die Arbeitsumgebung des Einzelnen stärker integriert werden, was sich beispielsweise daran zeigt, dass RSS als Technologie, um Neuigkeiten, Nachrichten zu verbreiten, ja nicht mehr am Portal gelesen wird, sondern das wird im RSS-Reader gelesen. Und so werden viele Dinge kommen, die eben Dienste im Portal nutzen, aber das in die Umgebung des Einzelnen rein integrieren. Was ich stark mich mit beschäftige, ist die betriebliche Bildungswelt, vor allen Dingen so Lernen am Arbeitsplatz, Lernen bei Bedarf. Und da ist ganz klar der Trend weg von diesen stark dekontextualisierten LMS-Portalen, die in der großen Masse, glaube ich, so ziemlich gescheitert sind, zumindest kein Verhältnis da ist von dem Nutzen und dem Aufwand, den man reingesteckt hat. Und was jetzt in aller Munde ist, sind Embedded Learning, Learning on Demand, Contextualized Learning, also die Begriffe sind mannigfaltig an der Stelle, aber klar ist, ich muss es irgendwie schaffen, das in die Arbeitsprozesse zu integrieren. Wie das genau aussieht, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wird es auch sicherlich eine Pluralität von Lösungen dafür geben, aber das Angebot, das ich hier integriere, das muss irgendwo gebündelt werden und dafür haben dann tatsächlich die Portale eine Funktion, dass ich eben nicht 50 verschiedene Töpfe habe, in denen ich irgendwelche Angebote halte. Kommen wir zum dritten, und da kommt sozusagen die Technologie jetzt ins Spiel. Die Technologie muss sich wandeln, nicht einfach nur ein Content-Management-System anbieten, vielleicht noch ein bisschen Verschlagwortung anbieten, irgendein Thesaurus im Hintergrund zu haben. Das ist alles schön und gut und will ich jetzt auch nicht schlecht reden. Aber darüber hinaus muss auch noch mehr passieren, dass ich Funktionalität haben muss, die auch was von den Inhalten und den Beziehungen zwischen Inhalten versteht. Zumindest versteht, dass es da unterschiedliche Arten von Beziehungen gibt und diese unterschiedlichen Arten von Beziehungen auch dem Benutzer zur Verfügung stellt. Also nicht, dass der Rechner zum Schluss weiß, was da drin steht in den Texten, aber er muss mehr wissen, um zu wissen, was kann ich miteinander zusammenbringen, welche Leute kann ich miteinander zusammenbringen und welche Heuristiken kann ich da auch anwenden. Da gibt es statistische Verfahren, die kommen mit relativ wenig Hintergrundwissen auf. Und da gibt es aber auch andere Verfahren, die eben davon abhängen, dass ich solchen Hintergrundwissen habe. Und da kommen dann diese semantischen Technologien, wo ich jetzt einfach als Versatzstück für diejenigen, die jetzt wenig damit anfangen können, ist einfach ein Versuch, das Wissen aus der Anwendungsdomäne in den Rechner in einer abgespeckten Form zu bringen, damit der besser damit umgehen kann, maschinenverarbeitbar damit umgehen kann. Das ist ja dieses Schlagwort der Ontologien momentan in aller Munde. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch zwei Beispiele zeigen, wie semantische Technologien, eins eher bottom-up als Ansatz, das andere eher top-down als Ansatz, wie semantische Technologien helfen können bei der Zusammenarbeit, hier beispielsweise. Wiki-Prinzip kennt sicherlich jeder. Und was da oft das Problem ist, das kann eigentlich nur von Menschen wieder verarbeitet werden. Weil nur der weiß, was solche Links hier bedeuten. Also dass hier beispielsweise steht hier ein Artikel über San Diego, ich weiß nicht, ob man es überhaupt lesen kann, und da kommt das Wort Kalifornien drin vor. Das ist ein Link, natürlich toll, aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Liste aller Städte in Kalifornien haben will, dann muss ich diese Liste momentan in der Wikipedia manuell pflegen, mit allen Problemen, die dahinter stehen. Was eigentlich blödsinnig ist, weil eigentlich die Aussage ist da schon drin, dass San Diego in Kalifornien liegt. Und die Idee von diesem Semantic Media Wiki, das bei uns entwickelt wurde, ist, Links zu typisieren. Warum nicht hinschreiben und sagen, dieser Link bedeutet, das ist located in California. Und da kann man auch sagen, Kalifornien liegt in den Vereinigten Staaten, oder kann das an der Stelle spezifizieren. Und damit hat man die Möglichkeit, danach auch die Dinge wieder anzufragen. Also ich kann Dinge, die manuell konstruiert wurden, anfragbar machen. Und damit habe ich dann auch einen deutlichen Mehrwert darüber gewonnen. Dann kann ich plötzlich viel komplexere Dinge automatisiert ermöglichen. Und was noch interessant daran ist, dass im Gegensatz zu klassischen ontologieorientierten Ansätzen diese Relationen nicht vorgegeben sind von irgendeinem Ontologiekomitee, wo das irgendwann mal entschieden hat in einem komplizierten Prozess, sondern jeder Benutzer kann eigene Relationen anlegen. Und man kann darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, diese Relation, was sie bedeutet, wie man sie verwenden soll. Und da gibt es Leute, also wir benutzen das auch im Intranet, um unsere, um unseren Austausch zu fördern. Da gibt es Diskussionen darüber, ob es einen Unterschied macht, ob jemand works in project oder ist member of project ist, wo wir jetzt zum Schluss gekommen sind, es macht keinen Unterschied. Und dann fliegt die wieder raus. Also solche Diskussionsprozesse, der eine hat mal angefangen, ist member of project zu sagen und der andere works in project und hier ist so ein evolutionärer Prozess dahinter, der natürlich auch dazu führt, dass man schon wieder was ändern muss. Aber man hat hiermit die Möglichkeit, einfach automatisiert auch Abfragen zu starten. Wo wird das verwendet? In welchem Umfang? Das zweite Beispiel war Learning in Process, Lernmöglichkeiten in Portale, beispielsweise Intranet-Portale zu integrieren oder einfach Empfehlungen zu generieren im Arbeitsprozess. Jemand ist einen bestimmten Prozessschritt, Geschäftsprozessschritt und hat das noch nie gemacht beispielsweise oder es hat sich was geändert und ich habe die Möglichkeit, ihm an der Stelle Empfehlungen hier anzuzeigen. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen, wo es darum geht, um Abrechnung im Krankenhauswesen, wo jemand noch nie was von einem DRG-System gehört hat, weil er neu ist, neu dabei ist, aus einem anderen Bereich kam und pflegerelevante Nebendiagnosen beispielsweise noch relevant sind. Und was hier dahinter steckt, ist eine Modellierung, die mir sagt, für einen bestimmten Prozessschritt, was muss ich denn eigentlich wissen? Was muss ich denn können? Und was ist denn da? Und da gibt es Dinge, die aufbereitet sind als Lernobjekte. Und da gibt es aber auch Dinge, das sind einfach nur Dokumente, das sind Informationsschnipsel. Und da habe ich nämlich genau diese Vermischung von diesem klassischen Lernbereich mit dem klassischen Wissensmanagementbereich, wo in der Praxis eigentlich der Unterschied interessiert niemanden, weil das Wichtige ist eigentlich, wird mir da weitergeholfen. Und weitergeholfen werden kann mir beispielsweise auch durch eine Person. Also nicht, dass ich einfach nur ein Dokument lesen soll, sondern ich habe dann auch immer jemanden, den ich dynamisch abfragen kann, beispielsweise, wer hat es vor 2 Wochen, in den letzten 2 Wochen, wer hat es da gemacht? Den könnte ich dann auch schnell fragen. Gut, das wäre zu den 3 Thesen, die ich am Ende nochmal drauflege. Und in der Diskussion später können wir das sicherlich noch dran weitermachen.